Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast Stark behindert. Wir sind zu zweit hier in der Podcastaufnahme und sind ein bisschen aufgeregt heute bei der ersten Folge. Deswegen seht es uns nach, wenn nicht alles so auf den Punkt ist. Ja, damit ihr erstmal hört, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist Simone Braunstorff-Krämer. Genau, und damit ihr noch ein bisschen mehr über uns erfahrt, werden wir uns jetzt erstmal vorstellen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Simone Braunstorff-Krämer. Ich wohne mit meiner Familie im Westerwald, habe zwei Kinder, bin verheiratet und mein kleinerer Sohn, der Jonathan, heute 7 Jahre alt, kam mit einem ganz seltenen Gendefekt auf die Welt. Dieser Gendefekt nennt sich MOPD Typ 1 und ist ein Gendefekt aus dem Kleinwuchsbereich. Geboren worden ist Jonathan tatsächlich mit nur 490 Gramm und 29 Zentimetern in der 28. Schwangerschaftswoche. Und relativ schnell haben wir dann auch von den Ärzten den Verdacht der Diagnose gehört, der sich dann schlussendlich ja auch bestätigt hat. Heute, 7 Jahre später, ist Jonathan 82 Zentimeter groß, wiegt 7,5 Kilo und hat einen Kopfumfang von nur 35 Zentimetern. Das ist so viel, wie normalerweise ein neugeborenes Kind hat. Und ja, deswegen hat er auch eine starke Entwicklungsverzögerung. Er kann bis heute nicht laufen, nicht reden. Und wir haben unfassbar viele Arzttermine und Therapien, die wir wahrnehmen müssen und sind eben im Alltag ganz stark mit dem Thema Inklusion konfrontiert. Ja, und über das Thema Inklusion und Gendefekt kam dann auch Iris in mein Leben.
Ja, dann stelle ich mich kurz vor. Wir wohnen nicht im Westerwald, sondern in Hamburg, andere Himmelsrichtung. Wir wohnen südlich der Elbe in Finkenwerder und ich habe zwei Kinder, eine Tochter, die ist 7 und mein Sohn Tim, der ist 6. Der ist auch zu früh geboren, 31. Schwangerschaftswoche, weil beim Ultraschall, bei diesem großen Check-up herauskam, dass er unterversorgt ist, nicht gut versorgt ist und das war dann auch so. Der hatte sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt und sich quasi selber stranguliert, wurde dann ganz schnell geholt und dann ist relativ schnell festgestellt worden, dass Tim einen Hirnschaden hat. Und der wirkt sich jetzt heute so aus, dass er eine Diagnose bekommen hat, die nennt sich spastische Zerebralparese. Das heißt, dass er motorisch eingeschränkt ist. Also das kann sich auch anders auswirken. Es gibt da die unterschiedlichsten Auswirkungen, dass man kognitiv eingeschränkt ist, körperlich oder beides. Bei Tim ist es so, dass er tatsächlich nicht laufen kann, einen Rollstuhl braucht, um sich fortzubewegen oder auch eine Gehhilfe. Und er kann nicht sitzen, ist auch noch nicht gekrabbelt und ist aber trotzdem ein kleines, munteres Kerlchen, was angefangen hat zu sprechen und in die Kita geht. Ja, und spätestens auch seitdem er in der Kita ist, ist das Thema Inklusion bei uns auch sehr groß geworden. Ich arbeite als Redakteurin bei einer großen Tageszeitung hier in der Stadt und habe darüber Simone kennengelernt, weil ich auch zum Thema Inklusion recherchiert habe und irgendwie sind wir in Kontakt geblieben und haben uns ganz oft ausgetauscht über unser Leben und über die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und daraus ist irgendwann die Idee mit unserem Podcast entstanden. Und ich bin echt so stolz auf uns, dass wir es jetzt bis hierhin geschafft haben, dass wir tatsächlich die erste Folge aufnehmen. Das finde ich ganz wundervoll. Ja, Stark.behindert. Ganz klar, weil wir zwei, wie ich finde, total starke Mütter sind, starke Frauen. Wir haben keine Angst vor den starken Themen, die es zu besprechen gibt. Ich glaube, dass wir da auch relativ gut darin sind, Klartext zu sprechen. Und ich freue mich auf auf ganz viele starke Folgen mit dir, Simone.
Ja, Iris, ich mich auch mit dir. Und ich bin auch total froh, dass wir bis hierhin gekommen sind und die Herausforderung jetzt einfach annehmen. Ja, und wie kam es zu dem Wort behindert im Namen unseres Podcasts? Also zuerst mal ist mir an der Stelle ganz, ganz wichtig zu sagen, dass Hier ist der Podcast von Iris und mir und wir sprechen hier vor allen Dingen Dinge an, die für uns wichtig sind. Und wir sagen die Dinge beim Namen, die wir so empfinden. Wir sprechen aber nicht für jeden Menschen mit Behinderung in Deutschland oder überhaupt, sondern wir sprechen vor allen Dingen für uns selbst und versuchen da einfach, ja, dem interessierten Zuhörer ein paar Einblicke zu geben. Aber wir haben nicht den Anspruch, dass wir allwissend sind oder hier die reine und ultimative Wahrheit erzählen. So, das war mir wichtig, das vorneweg nochmal deutlich zu machen, denn zum Punkt behindert haben wir uns sehr intensiv ausgetauscht und wir sind da definitiv derselben Meinung. Wenn man sich die Definition von dem Wort behindert im Duden anschaut, dann liest man dort infolge einer körperlichen, geistigen oder seelischen Schädigung beeinträchtigt. Das Wort behindert selbst ist also erstmal überhaupt nicht schlimm oder böse, sondern es ist einfach ein neutrales Wort. Nur leider gibt's in unserer Gesellschaft sehr viele Menschen, die durch den Missbrauch als Schimpfwort dieses Wort eben zu einem solchen gemacht haben. Und das hat dann dazu geführt, dass immer mehr Euphemismen, also beschönigende Umschreibungen, entstanden sind. Und viele Betroffene, so zum Beispiel Iris und ich, sind mit diesen Euphemismen überhaupt nicht glücklich. Wir möchten nicht, dass unsere Kinder als besonders bezeichnet werden, denn wenn ich jemanden als besonders bezeichne, dann entmenschliche ich ihn auch ein Stück weit. Tim sitzt im Rollstuhl und Tim möchte in den ersten Stock eines Gebäudes. Das ist überhaupt gar kein besonderes Bedürfnis, sondern es ist genau dasselbe Bedürfnis, das andere Menschen auch haben. Nur Tim kann eben nicht die Treppe nehmen. Und ein Handicap, das gibt's nur beim Golf, aber nicht bei Menschen mit Behinderung. Für uns sind Euphemismen vor allen Dingen dazu gemacht, um Menschen, die nicht selber betroffen sind, sich wohler fühlen zu lassen, wenn sie über das Thema Behinderung sprechen. Aber in Bezug auf Behinderung und Inklusion haben diese Euphemismen wirklich verheerende Auswirkungen. Das Thema Behinderung wird dadurch immer mehr zum Tabuthema und dieser Sprachgebrauch zeigt auch einfach oder impliziert, dass Behinderung etwas Negatives ist, was man gar nicht aussprechen darf. Die Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung wird da auch ganz oft missachtet, denn in der Regel entscheiden die Menschen ohne Behinderung, welche Euphemismen denn verwendet werden sollen und die Betroffenen selbst, die finden da wenig bis gar kein Gehör. Traurig finde ich an der Stelle, dass diese negative Auslegung dieses Wortes Behinderung auch viele Betroffene sich immer unwohler damit fühlen lässt, weil sie selber ja dann auch irgendwie das als Schimpfwort empfinden und das ist eigentlich nicht gut. Menschen ohne Behinderung haben eigentlich überhaupt keinen Grund, Euphemismen zu verwenden. Und Iris und ich möchten einfach eine Lanze brechen, nicht nur für die Inklusion, sondern auch für die korrekte Wortverwendung. Wir möchten einfach, dass die Dinge beim Namen genannt werden und dass wir aufhören, in unserer Gesellschaft etwas zu beschönigen, was nicht beschönigt werden muss. Die korrekte Bezeichnung ist einfach Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen sind wir zu diesem Podcast-Namen gekommen.
Ja, behindert ist kein schlimmes Wort, kann ich dazu nur sagen. Und du hast jetzt einen Punkt genannt, den ich auch ganz wichtig finde. Das ist so ein Wohlfühlding. Wenn man behindert nicht sagen muss, dann ist es irgendwie alles easier und netter und dann hat man ein Handicap und eine Einschränkung. Und ich glaube aber, dass bei vielen auch eine Angst dahinter steckt, irgendwie was Falsches zu sagen. Also ich glaube wirklich, dass es eine Unsicherheit gibt, weil so wenig darüber gesprochen wird, weil man vielleicht auch keinen Kontakt zu einem Menschen mit Behinderung hat. Man möchte ihnen nicht wehtun und dann nennt man es irgendwie komisch. So. Was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass wir eigentlich viel zu wenig darüber reden. Also ich weiß, dass eine Mutter bei uns drin war aus der Klasse meiner Tochter. Die kam dann abends noch, hat sich auf ein Glas Wein dazu gesetzt und dann haben wir über Tims Behinderung gesprochen und sie gleich, ich finde Behinderung ist so ein schlimmes Wort. Ich nenne es lieber Handicap. Wo ich jetzt mal mir gewünscht hätte, ich hätte deine Antwort darauf gegeben. Wir sind ja hier nicht beim Golf. Ja, das wollte ich gerne noch dazu sagen, dass ich gerne jeden ermutigen möchte, da auch vielleicht seine Ängste zu äußern. Wie soll ich das denn jetzt nennen? Einfach vielleicht nachzufragen auch.
Ja, das finde ich auch einen sehr guten Punkt, denn wenn man ins Gespräch kommt und wenn man drüber redet, dann enttabuisiert man ein Thema ja auch.
Ganz genau. Ja.
Und das finde ich wichtig. Und ja, vielleicht tragen wir ja in Zukunft auch ein bisschen mit unserem Podcast dazu bei, da zu enttabuisieren. Das würde mich sehr freuen.
Ja, komm, dann lass uns doch jetzt mal über das Thema unserer heutigen Folge reden. Da haben wir ja ein bisschen auch ehrlich gesagt drüber nachgedacht, was besprechen wir als erstes, und sind zu dem Schluss gekommen, wir reden einfach mal über das, was wir uns teilweise anhören müssen. Was wir so zu hören bekommen, was in uns dann vorgeht. Und darüber können wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr darüber erklären, wie es uns so geht, wie unser Hintergrund ist. Und ich fange vielleicht mal an mit einem Satz, den ich nach Tims Geburt sehr häufig gehört habe. Und das war in der eigenen Familie, das war aber auch von Freunden. Der Satz, wenn ich über Tims, wir waren 7 Wochen auf der Intensivstation, wurden dann entlassen, dann kam irgendwann eine Epilepsie dazu. Also es war klar, das ist alles nicht so sorgenfrei wie vielleicht bei anderen Kindern im Freundeskreis. Und dann habe ich halt oft den Satz gehört, ach komm, das wird schon irgendwie alles wieder gut. Und das habe ich oft gehört oder auch in der Variation, ach, das wächst sich alles zurecht. Und ich habe mich dann immer gefragt, was das Wort gut bedeutet. Also das wird schon alles wieder gut heißen. Der Junge wird gesund und ist und bleibt nicht behindert und ist nicht behindert. Ich glaube, so im ersten Lebensjahr und im zweiten war das Wort Behinderung auch noch nicht so. Also da war eher das Wort Entwicklungsverzögerung, und Behinderung war eher so ein Wort, vor dem ich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen Angst hatte. Aber trotzdem auch in der Rückschau muss ich sagen, das hat schon auch immer wehgetan, weil ich mich nicht wirklich gesehen und ernst genommen gefühlt habe mit meinen Sorgen, mit der ganzen Arbeit, die ich auch hatte. Und ja, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass da so weniger sorglos drauf reagiert wird oder so. Ja, wie würdest du es nennen, Simone?
Ja, so als würde man versuchen, etwas schön zu reden, was halt eben einfach nicht schön ist in dem Moment. Das ist auch ein Erlebnis, was ich sehr oft hatte am Anfang, wenn wir gesagt haben, ja, Jonathan ist kleinwüchsig. Dann kam sehr oft die Aussage, ach ja, wenn er älter wird, dann wächst er schon. So, das hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, mein Kind ist gar nicht gut, so wie es ist. Oder die Gesellschaft findet mein Kind nicht gut, so wie es ist. So, als würde anders sein in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Das ist irgendwie so, was es dann mit mir macht. Wenn Menschen mir sagen, dass das anders wird oder besser wird, dann ja, es ist doch eigentlich gut so, wie es ist. Mein Sohn ist doch perfekt. Er ist klein und er hat einen Gendefekt und dein Sohn sitzt im Rollstuhl, aber trotzdem sind unsere Kinder doch perfekt, so wie sie sind. Und es sind unsere Kinder, und es tut mir immer unglaublich weh, wenn fremde Menschen dann sagen, ja, das wird schon alles gut. Frage ich mich immer, ja, wie ist denn jetzt der Ist-Zustand? Ist der nicht gut? Ja. Und das hat mich auch oft so zum Nachdenken gebracht, weil ich finde, dass es auch ein Punkt ist, an dem man erkennt, dass Inklusion in unserer Gesellschaft noch nicht richtig angekommen ist. Denn man muss immer über Menschen mit Behinderung, muss man immer das Schönreden oder so. Warum eigentlich?
Ja, es ist eine große Herausforderung, ne, für viele, sich damit zu befassen. Das ist ja etwas, was man erstmal grundsätzlich nicht will. Also schon gar nicht für die eigenen Kinder, müssen wir auch ehrlich sein. Also
ja,
ist schon so. Und dann in dem Moment auch Hilflosigkeit. Wie gehe ich jetzt damit um? Oh, Gefühle können ja auch viele nicht gut, ne, im Gespräch dann so, also einfach Empathie zeigen. Genau, das ist das, was mir dann eher geholfen hat in solchen Momenten, war vielleicht auch mal ein Satz, Mensch, das ist bestimmt gar nicht leicht. Oder Mensch, ihr habt ganz schön was zu verarbeiten gerade. Und das hat mir immer eher geholfen. Also meine Nachbarin zum Beispiel, die ich ja damals kennengelernt habe, weil wir gemeinsam, also weil unsere Kinder gemeinsam bei den Tagesmüttern waren, und die hat die ganze Zeit der Geburt miterlebt und auch die Zeit danach. Und die hatte irgendwie immer solche Sätze. Ja, das ist doch bestimmt nicht, na, ist bestimmt nicht leicht, hat sie nicht gesagt, aber die hat irgendwie so einen Ton gefunden, weil sie einfach nur beschrieben hat, wie sich das vielleicht anfühlen muss. Und sie hat es nicht bewertet oder auch keinen Zukunftsausblick gehabt, sondern gesagt, ja Mensch, das ist doch bestimmt auch alles nicht leicht. Und da habe ich mich eher gesehen gefühlt, ja.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir als Eltern, speziell als Mütter von Kindern mit Behinderung, viel mehr gesehen werden wollen. So, also das geht mir zumindest so. Eine Aussage, die ich auch immer wieder höre, ist dann, oh, du bist ja so stark und ich könnte das alles nicht. Und das höre ich so oft und ich weiß, dass die Menschen, die das sagen, das durchaus positiv meinen und mich damit loben wollen, weil ich so scheine, als hätte ich viel Kraft und als würde ich das alles so mit links bewältigen. Aber faktisch ist es so, dass ich ja auch nicht mehr Kraft habe als andere Menschen. Nur ich bin gezwungen, diese Kraft zu haben und mich um mein Kind mit Behinderung zu kümmern. Und dabei hätte ich auch gerne so oft Hilfe oder würde auch gerne einfach mal schreien und sagen, nein, ich habe die Kraft auch nicht. Ich bin nur genauso stark wie du, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Und das ist einfach dieser Punkt, dass ich mir wünsche, dass wir von der Gesellschaft vielleicht mehr gesehen werden, mehr ernst genommen werden und nicht so als Übermenschen dargestellt werden, die wir einfach nicht sind. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dir auch mitunter die Kraft fehlt, aber
nein,
also bei mir ist es definitiv so.
Mir, ja, also und die Corona-Zeit hat jetzt auch nicht geholfen, ne? Also absolut. Und steckt ja auch so ein bisschen dahinter, wenn man sagt, Mensch, du bist so stark. Oder auch so ein Satz wie, ja, die Kinder haben sich euch ja auch ausgesucht, weil ihr so starke Eltern seid. Und dann denke ich immer, wer hat sich hier wen ausgesucht? Und das ist irgendwie, entbindet einen in dem Moment ja aber auch von der Frage, kann ich euch helfen? Weil wenn jemand so stark ist, das alles zu schaffen, dann muss man dem ja auch keine Hilfe anbieten. Also weißt du, ich ziehe mich dann so total raus. Und so einfach ein Angebot oder eine Frage, wie schafft ihr das, sag mal? Und ist das irgendwie schwierig für euch? Weil dann können wir nämlich anfangen zu erzählen, weil es ist schwierig. Und wer wirklich mal nachfragt, bekommt ja auch Antworten von uns. Es überrascht manchmal, an welchen Ecken wir überall zu kämpfen haben. Und dann kommt noch die Kraft dazu, dass dies alles sowieso schon mit dem Kind kostet, weil es einfach, ja, weil wir ja auch letztendlich ein bisschen in der Pflege arbeiten. Mies bezahlt, aber in der Pflege, in der häuslichen Pflege arbeiten. Ne? So, und genau, das denke ich, da denke ich mir manchmal so, mein Teil, es ist ja nett gemeint, aber da sind wir wieder bei diesem nett gemeint. Ah, es ist ja so. Das Bild hat mal jemand auch gewählt, der mir erklären wollte, wie es sich anfühlt, mit Vorurteilen konfrontiert zu werden. Der meinte, das ist wie wenn dir jemand mit dem Fahrrad über den Fuß fährt und es nicht gesehen hat und dann sagt, oh sorry, das wollte ich gar nicht. Ja, das ist okay, super, aber es hat trotzdem wehgetan. So. So, wir sind also hier in unserem Podcast quasi für den Ausbau der Fahrradwege zuständig.
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, Iris. Ja, und zum Thema in der Pflege arbeiten und mies bezahlt, also unterschreibe ich. Ich bin auch sicher, dass wir auf das Thema mit Sicherheit in einem der späteren Podcasts nochmal eingehen werden. Ich finde, dass wir auch Anwälte für unsere Kinder sind. Wir sind Ärzte, wir sind Krankenschwestern. Wir haben so viele verschiedene Berufe.
Wir haben uns extrem weitergebildet. Das muss man auch mal sagen. Wir sind teilweise Physiotherapeuten geworden, Ernährungswissenschaftler. Ja, durchaus.
Ja, und ich bin da voll bei dir. Es wäre einfach schön, wenn es manchmal mehr gesehen würde, wo wir auch Hilfe brauchen. Aber der mit Sicherheit für mich schlimmste Satz, den ich immer wieder höre und bei dem ich nie weiß, wie ich ihn richtig einordnen soll, ist, haben Sie das schon vor der Geburt gewusst? Dann auch gerne in genau diesem Tonfall.
Was macht der Satz mit dir?
Ja, der macht mich traurig und tut mir auch sehr weh, weil dieser Satz bei mir impliziert, haben Sie sich bewusst für dieses Kind entschieden, obwohl es eine Behinderung hat. Vielleicht meint gar nicht jeder Fragesteller das so. Vielleicht ist der ein oder andere Fragesteller einfach nur interessiert, wie weit denn die Medizin heute ist und ob man Gendefekte schon in der Schwangerschaft feststellen kann. Vielleicht ist das der Hintergrund bei manchen Menschen, die das fragen. Aber in dem Moment, wo das gefragt wird, hat das einfach so einen richtig negativen Touch für mich. Und ich glaube, wenn ich das halt so reflektiere, dass dieser negative Touch für mich auch daher kommt, weil ich weiß, dass Inklusion in unserer Gesellschaft nicht richtig angekommen ist. Und dass ich immer das Gefühl habe, dass die Gesellschaft Menschen mit Behinderungen in Frage stellt. So, also ich habe ja noch ein zweites Kind und da hat mich nie jemand gefragt, wussten Sie schon in der Schwangerschaft, dass das Kind gesund ist? Also das hat ja nie jemand gefragt. Es wird immer nur gefragt, wenn es dann um das Thema Behinderung geht. Und da kann ich nur ganz schwer mit umgehen, weil aber ich da nie weiß, wie ich darauf reagieren soll.
Ja, aber darf ich da mal eine ganz steile These in den Raum stellen? Vielleicht ist das echt die Frage nach selber Schuld und keine Schuld. Wenn du es nicht gewusst hast, ja, dann ist es, ja, dann ist das Kind halt behindert und auf der Welt. Aber wenn es, hättest du es gewusst, ja, dann selber Schuld. Also das ist, ich habe letztes Jahr oder nee, im ersten Jahr der Pandemie eine Geschichte geschrieben über eine Mutter mit 4 Kindern mit Behinderung, die sich komplett auch isoliert hat. Die hat Unglaubliches geleistet. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben und was dann Kollegen zu mir sagten, mehrmals war, mussten es dann unbedingt 4 Kinder sein. So nach dem Motto, hat es nach dem ersten und zweiten Kind, wo klar war, ne, die haben jetzt eine Behinderung, hätte es dann nicht gereicht. Und da steckt ja wirklich dieser eine Gedanke dahinter, dass jedes Kind mit Behinderung 1 zu viel ist. Also anders kann ich das nicht interpretieren. Und ja, das ist schlimm. Also da sieht man wirklich, da muss ich dir recht geben, wie weit wir sind. Nämlich überhaupt nicht weit. Also ja, und natürlich mega übergriffig, weil, also, naja, gut, muss ich dir nicht erzählen. Aber ich war wirklich auch so, in dem Moment konnte ich nicht darauf antworten. Na, da habe ich nur gesagt, naja, sie hat halt 4 Kinder oder was man in so einem Moment sagt, wenn man diese Frau eigentlich verteidigen will, aber gar nicht weiß so richtig, worum es geht. Es geht mir übrigens ganz häufig so, wenn ich mit solchen Sätzen konfrontiert werde, dass das ganz lange in mir arbeitet und irgendwann habe ich es dann. Was mich wirklich daran stört oder was der, ja, wo ich da so eine, weiß ich nicht, so einen Gedanken sehe, den ich nicht richtig finde.
Ja, weil man im ersten Moment, wenn man solche Aussagen hört, einfach auch irgendwie geschockt ist, dass überhaupt diese Thematik Behinderung so in Frage gestellt wird. Weil ich denke, es geht dir da genauso wie mir. Wenn ich mein Kind angucke, dann sehe ich ja nicht die Behinderung. Ich sehe ja mein Kind, das ich liebe. Und ich sehe nichts anderes. Und ja, dann fragt man sich, warum die Menschen da draußen das nicht einfach genauso sehen können. Ja.
Du, vielleicht in der Zukunft. Und wir arbeiten ja auch genau an dieser Veränderung. Und das wäre tatsächlich, ja, das wäre ja unser Wunschbild. Das finde ich wunderschön eigentlich, wie du das sagst, dass man rausgeht und alle Menschen sehen, wie wundervoll unsere Kinder sind. Und sie sehen nicht zuerst, oh, sitzt am Rollstuhl und ich glaube, aus dieser Betroffenheit heraus kommen dann auch so Sätze, die wir jetzt gerade beschreiben.
Ja, einerseits ist aber diese Betroffenheit auch gut, weil mit der kann man arbeiten.
Denkst du?
Ja, wenn die Menschen betroffen sind und einfach dann interessiert an dem Thema sind, dann kann man vielleicht in der Zukunft damit arbeiten. Aber meine große Hoffnung liegt da eher auf den Kindern von heute. Denn ich weiß nicht, wie es dir da geht mit Tim, aber ich erlebe es bei Jonathan ganz häufig, dass Kinder sehr viel vorbehaltloser auf uns zugehen als das Erwachsene tun. Kinder kommen dann, die stellen ihre Fragen, zum Beispiel, warum ist der denn so klein oder warum ist der Kopf so klein? Und dann gebe ich eine Antwort und dann sind die Kinder zufrieden. Und ganz schlimm finde ich an der Stelle die Eltern, die dann kommen und sagen, komm weg und sowas fragt man doch nicht und nein und sag doch sowas nicht. Das finde ich schlimm. Da sage ich den Eltern auch immer gerne, hey, lass das Kind doch fragen, das ist in Ordnung. Denn diese Kinder, die sind die Chance auf Inklusion für morgen. Und wenn wir die Fragen beantworten und den Kindern zeigen, dass Behinderung in unserer Gesellschaft eine Daseinsberechtigung hat, dann werden die das morgen auch leben. Und deswegen ist mir das total wichtig, dass Kinder ihre Fragen stellen dürfen. Erwachsene übrigens auch.
Ja, wenn sie auf Augenhöhe sind, ne? Genau. Also fändest du das okay, wenn jemand dich anspricht im Supermarkt, der dich jetzt nicht schon eine Viertelstunde lang angeglotzt hat und der dich anspricht und sagt, entschuldigen Sie, mich würde interessieren, was ist denn mit Ihrem Kind? Darf ich Sie das fragen? Wie würdest du darauf reagieren? Wäre das okay?
Das wäre für mich vollkommen okay, ja. Also das ist eine Frage auf Augenhöhe, wo ich Interesse spüre, wo ich keine Bewertung spüre, keine Verurteilung meiner Person. Und da würde ich sehr gerne drauf antworten dann auch, ja. Also mir ist es eher andersrum passiert im Supermarkt. Ist so witzig, dass du das gerade sagst. Also ich wurde im Supermarkt mal angesprochen von einem älteren Herrn, der halt erst längere Zeit den Jonathan sehr intensiv musterte und dann fragte, wie alt ist es denn? Und dann habe ich gesagt, ja, 7 Monate und er ist kleinwüchsig. Und daraufhin wurde ich von dem Herrn von oben bis unten gemustert und wieder zurück. Und dann hat er gesagt, so mit voller Inbrunst, ja, da werden sie wohl in der Schwangerschaft gesoffen oder Drogen genommen haben, sonst wäre ja sowas nicht passiert. So, das sind dann eher so die Aussagen. Ja, wo ich dann nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Ja, also sowas passiert auch. Einfach mal an alle da draußen. Das sind auch Aussagen, mit denen wir konfrontiert werden im täglichen Leben. Und das ist einfach nicht gut.
Und das tut ziemlich richtig weh. Das ist ziemlich krass.
Ja, und das kann man auch nicht vergessen.
Das ist doch das eigentlich Schlimme, oder? Ich meine, wir sind uns ja einig, das ist ein Arsch gewesen. Und also allein schon diese Distanzlosigkeit, jemanden minutenlang anzustarren, und das erzählen so viele Menschen mit Behinderung. Also die fühlen sich diesen Blicken auch schutzlos ausgeliefert und es geht einfach nicht. Also damit fängt es ja an. Und dann sagt dieser Typ sowas. Also eigentlich müsste man sagen, hey, komm, ne? Mittelfinger zeigen und. Aber in dem Moment kann ich mich da total reinfühlen, möchtest du eigentlich am liebsten anfangen zu heulen. Einfach da stehen und heulen und denken, ey, es ist so gemein.
Ja, also ich habe ihn einfach nur groß angeguckt und gesagt, aber Sie kennen mich doch gar nicht, und habe mich dann umgedreht und bin gegangen und habe mich hinterher so oft gefragt, hätte es eine bessere Antwort gegeben. Und das
ich finde die super,
was,
ganz ehrlich.
Ja, aber das ist was mich dann auch so beschäftigt. So, ich müsste da schlagfertiger werden an der Stelle. Ja, aber das sind halt diese Aussagen, die nimmt man dann mit, ne? Und die beschäftigen einen dann jahrelang und ja.
Ja, und im Übrigen, das fällt mir auch gerade ein, nicht nur von Menschen im Supermarkt, es gibt auch Mütter und Väter, die haben das auch von Ärzten gehört. Nicht so schlimm, aber also ich erinnere an eine Mutter in der letzten Reha, die hatte ein wirklich mehrfach schwerstbehindertes Kind, was als Frühchen zur Welt gekommen ist, und dann, ich will das jetzt nicht so detailliert erzählen, aber ist bei einer OP dann auch noch einiges schiefgelaufen, und am Ende, glaube ich, hatte er noch 20% seiner Hirnkapazität. Das wurde den Eltern dann im Arztgespräch nach der Operation eröffnet, und die Ärztin schloss wohl mit den Worten, also zusammengefasst, das ist ein Totalausfall, sehen Sie zu, wo Sie ihn unterbringen. Und dieser Satz, das konnte die Mutter natürlich nicht erzählen, ohne anzufangen zu heulen. Weil das, und wenn du dieses Kind dazu gesehen hast, was also einfach ein wundervoller Mensch war, ist, es ist, es, und dieser Satz, natürlich gehört der immer zu diesem Kind, weil die Mutter das nicht vergessen kann. Und das finde ich auch so schlimm, diese Sätze bleiben ja einfach. Die kannst du nicht wegradieren.
Und wenn Ärzte solche Sätze sagen, glaube ich, ist es nochmal ein Ticken schlimmer, denn du erwartest dir doch als Eltern eines Kindes mit Behinderung von den Ärzten eigentlich Hilfe, Unterstützung, Stärkung, Hoffnung. Und wenn die dann nicht kommt, dann ist es ja nochmal ein Ticken schlimmer. Dann denkst du dir auch, na, wenn die Ärzte schon die Hoffnung aufgegeben haben, ja, das ist, ja, sowas ist uns zum Glück nie passiert. Wir haben ein wundervolles Ärzte- und Therapeutenteam. Aber ich finde das ganz schön schlimm, dass es sowas überhaupt bei Ärzten gibt. Und auch da, ja, sollte man vielleicht mit der Inklusion mal anfangen in dem Bereich.
Da fällt mir aber tatsächlich auch ein Satz ein, als ich dieses besagte Gespräch hatte, das alle Eltern dann haben, wo einem eröffnet wird, so mit ihrem Kind ist was. Da hat der Arzt auch einen Satz gesagt, der mir geblieben ist, weil ich unbedingt wissen wollte, was bedeutet das jetzt, dieser Hirnschaden? Was genau bedeutet das? Müssen wir jetzt umziehen? Sind alle Lebensplanungen jetzt irgendwie, können wir das komplett einfach alles mal die Seite ausreißen, zerknüllen und in den Mülleimer schmeißen und so. Und dann sagte er nur so, das kann ich Ihnen natürlich alles nicht sagen, aber so wie ich Tim hier bisher erlebt habe auf der Intensivstation, der Junge wird seinen Weg gehen. Und das fand ich wundervoll, weil das so, es war zukunftsgerichtet, es war voller Vertrauen in dieses Kind, er hat den Menschen gesehen, er hat irgendwie uns bestärkt, dass das ein tolles Kind ist und es hat sich bewahrheitet, ne? Tim geht seinen Weg total anders als geplant und wir sind seine größten Fans dabei. Ja, es ist natürlich ein ganz anderer Weg als gedacht und das auch, also fand ich wunderschön. Habe ich 2-3 Mal auch nochmal von anderen Menschen gehört, die auch sehr lebenserfahren waren und dann mich zu mir gesagt haben, vielleicht nicht das, was du dir vorgestellt hast, aber der wird seinen Weg machen. Und das fand ich immer schön.
Und das ist ja vielleicht auch eine Aussage, die wir dann gerne mal auf der Straße hören würden. Statt, haben Sie das eigentlich schon in der Schwangerschaft gewusst? Ihr Kind wird seinen Weg gehen. Hört sich viel schöner an, oder?
Ja. Ja, also ich kenne das ja auch, ne? Die Frage, konnte man das nicht auf dem Ultraschall sehen mit der Nabelschnur um den Hals? Und ganz ehrlich, was soll ich denn da, also soll ich mich damit ernsthaft noch beschäftigen? Also, was, es ist ja auch immer die Sache, ne? Was ändert das an der jetzigen Situation, am Ist-Zustand, wie du vorhin sagtest, genau, ja. Also immer gerne Sätze, Leute, die in die Zukunft gehen. Nicht so nach hinten gucken, das haben wir nämlich alles hinter uns gelassen und das hat Arbeit gekostet.
Richtig. Und viel Kraft und auch Tränen, glaube ich. Also bei mir, bei dir bestimmt auch.
Ja, ja.
Ja, also abschließend fällt mir dazu ein, Leute, sagt uns einfach nur Sachen, die ihr selber gerne hören würdet, wenn ihr in unserer Situation wärt. Ja. Das ist vielleicht der beste Tipp, den ich allen da draußen mitgeben kann. Und ja, seid einfach empathisch und beherzigt, dass wir Eltern sind und wir unsere Kinder lieben, genau wie ihr eure Kinder auch liebt. Auch wenn unsere Kinder vielleicht ein bisschen anders sind. Genau. So, also Iris, ich fand das sehr interessant, mich mit dir darüber auszutauschen. Ja.
Fände ich auch. Wunderbar. Und es ist ja eine kleine Wundertüte hier, unser Podcast, ne? Also das muss man ja mal dazu sagen. Und wir haben jetzt ja beide gedacht, wir machen das jetzt einfach mal. Übrigens nicht aus dem Grund, weil wir denken, diese Welt braucht unbedingt noch einen Podcast, sondern weil wir tatsächlich denken, sie braucht dringend mehr Inklusion. Und das haben wir uns jetzt wirklich auf die Fahnen geschrieben. Und jeder, der denkt, aber wir sind doch schon so weit damit. Und jeder redet die ganze Zeit darüber, ja? Und reden reicht nicht. Und wir wollten halt hier auch mal schauen, dass wir mal ein paar konkretere Anregungen haben. Und da komme ich zu meinem nächsten Punkt, vielleicht auch euch was vorschlagen können, wo ihr euch ein bisschen mit dem Thema befassen könnt, also Bücher, die uns aufgefallen sind, vielleicht auch mal eine Serie, eine Fernsehserie, Kinderbücher. Und das ist unsere inklusive Stöberkiste, wie ich sie jetzt getauft habe. nicht sogar nicht wirklich kreativ, aber manchmal muss man einfach das nehmen, was da ist. Das ist die integrative, die inklusive Stöberkiste, DIS genannt. Und ich darf zuerst was in die Kiste legen, ne?
So hat man es abgemacht. Ja, darfst du.
Super.
Genau.
Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, das ich weiß gar nicht, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal gelesen habe. Und jedes Mal ändert es wieder mein Blick auf dieses Thema. Das heißt Mein linker Fuß, My Left Foot, und ist von Christy Brown, einem irischen Schriftsteller, der mit derselben Behinderung auf die Welt gekommen ist wie Tim, allerdings in den 30er Jahren in Irland mit, ich glaube, 17 Geschwistern. Und er war, glaube ich, Nummer 10. Und es war eine schwierige Geburt. Und es war auch danach klar, dass er sich nicht bewegt wie die anderen Kinder, dass irgendwas mit ihm ist. Und die Zerebralparese hat sich bei ihm so ausgewirkt, dass er tatsächlich weder seine Arme noch seine Beine richtig ansteuern konnte, was bei Tim ja auch das Problem ist. Ne? Der hat ja schon so ein Konzept auch davon, wie Laufen funktioniert, und sein Gehirn gibt dann den Befehl, lauf los, und die Beine gehorchen ihm dann nicht. Das ist irgendwie auch total frustrierend sein, aber das werden wir später alles rausfinden, wenn wir mit ihm drüber richtig sprechen können. Und bei Christy Brown war es so, dass er seinen linken Fuß ansteuern konnte. Einzige Körperteil, das zuverlässig reagiert hat. Und mit dem hat er irgendwann schreiben gelernt, wurde Schriftsteller und auch Maler, sogar Bestseller-Autor. Eine wirklich beeindruckende Geschichte. Und die hat mir zweierlei aufgezeigt. Zum einen spielt ja diese Geschichte, wie ich gesagt habe, in den 30er Jahren. Damals gab es nichts für diese Kinder. Es gab keine Physiotherapie, es gab keine Hilfsmittel. Da sind wir so unglaublich vorangekommen. Wenn man denkt, dass heute schon Prothesen und Orthesen aus dem 3D-Drucker kommen und es Rollis gibt, die so leicht sind, dass Kinder sich damit an Einkaufswegen hochziehen können, wie mein Sohn mir vor ein paar Wochen gezeigt hat. Da hat sich also wirklich eine Menge getan. Wo sich recht wenig getan hat, ist beim Thema Mitgefühl, Empathie und dadurch Inklusion. Also dadurch, dass Christy Brown kognitiv die ganze Zeit da war, was übrigens keiner gedacht hat, die haben ihn auch alle abgetan und seine Mutter ist die Einzige, die an ihn geglaubt hat, beschreibt er das in seinem Buch letztendlich, diese Blicke, die mitleidigen Blicke anderer Menschen, ja, die angewiderten Blicke manchmal auch, und dann diese Tendenz, immer nur die Eltern oder die Geschwister zu befragen und nie ihn. Und da denke ich, Mensch, das kenne ich alles, und zwar aus dem Hier und Jetzt. Und deshalb lese ich es auch gerne immer wieder, und da fallen mir wieder neue Dinge auf. Es ist eine große Inspiration, und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen.
Ja, witzigerweise habe ich auch ein Buch dabei und wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe auch ein Buch dabei, und das Buch, das ich dabei habe, ist von Simone und Bernhard Guido. Und es heißt Tim lebt. Und das ist ein Buch, das mich wirklich nachhaltigst beeindruckt hat. Denn Tim ist ein Junge mit Trisomie 21, der seine eigene Abtreibung überlebt hat. Also Tims Mutter hat in der Schwangerschaft erfahren, dass ihr Kind Trisomie 21 hat, hat sich gegen ein Leben mit Tim entschieden und hat eine Spätabtreibung vornehmen lassen. Aber Tim hat diese Spätabtreibung überlebt, obwohl er 8 Stunden lang nicht medizinisch versorgt wurde nach der Abtreibung. Und ist dann bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Und die Pflegeeltern, das sind eben Simone und Bernhard Guido, die dann in diesem Buch ihr Leben mit Tim beschrieben haben und es einfach auf ganz wundervolle Weise tun und aufzeigen, wie schön und wertvoll das Leben mit Tim ist. Und während des Lesens des Buches war ich von Anfang bis Ende so richtig nachdenklich, weil mir immer wieder der Gedanke in den Kopf kam, all diese Bereicherung im Leben der Pflegeeltern hätte nicht stattgefunden, wenn Tim seine Abtreibung eben nicht überlebt hätte. Und für mich ist dieses Buch irgendwie so ein Zeichen, ja, für Menschen mit Behinderung. Eben, dass das Leben von Menschen mit Behinderung sehr schön ist und dass sie eine Bereicherung sind. Und Und ja, deswegen gefällt mir das sehr gut. Leider, kleiner Spoiler, heute lebt Tim nicht mehr. Aber er hat ein wundervolles Leben bei dieser Familie gehabt. Und das Buch ist wirklich echt meine absolute Herzensempfehlung heute.
Gibt es das noch zu kaufen? Ist das, oder ist das schon...
Da fragst du mich jetzt was, das habe ich nicht recherchiert. Also,
das macht ja nichts. Das können wir bei Instagram vielleicht. Wir haben nämlich... da wählen wir es vielleicht
ganz
auch einfach
tolle Überleitung.
Mal ganz nebenbei. Dass wir einen kleinen, super, aber feinen Instagram-Auftritt auch nebenbei noch gebaut haben.
Farben.
Ja.
Genau. Super Überleitung, Iris. Hast du gut gemacht. Genau. Also, erstmal zu dem Buch. Ich gehe davon aus, dass man es auf jeden Fall auf den bekannten Online-Buchflohmärkten, wir wollen jetzt ja keine Namen nennen, noch kaufen kann. Und ich werde das aber tatsächlich recherchieren und wir stellen das unter der Folgenbeschreibung bei Instagram in die Kommentare, ob es das Buch auch noch im normalen Onlinehandel gibt. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, wenn es Themen gibt, die ihr gerne von uns besprochen haben wollt oder über die ihr gerne mit uns diskutieren möchtet, gerne per Privatnachricht über Instagram oder in die Kommentare. Und dann sind wir bemüht, das alles zu lesen.
Ja, also auf jeden Fall, das würde uns sehr freuen, weil wir natürlich, wenn wir uns austauschen, oft über dieselben Dinge sprechen, ja manchmal auch über neue, wenn was Neues wieder dazukommt und wir fragen, Mensch, wie ist das denn bei dir, wie hast du das denn gemacht, Schulrückstellung etc., aber an manche Dinge denken wir vielleicht jetzt auch gar nicht, die trotzdem interessieren könnten. Im Übrigen, und das vielleicht nochmal kurz, fällt mir ein ganz schöner Satz auch ein, wo du das Buch angesprochen hast, über Tim, auch ein Satz von einer sehr lebenserfahrenen Frau, der ich auch erzählte von Tims Geburt, und das war, ja, da war noch nicht so alt. Und dann sagte sie, es ist doch wirklich nicht zu unterschätzen, welche Kraft im Leben steckt. Das fand ich auch wunderschön. Also welche Kraft das Leben hat, wenn es auch wirklich durchkommen will. Und das hat mir auch wahnsinnig geholfen, weil ich in dem Moment nicht auf Tim geguckt habe, wie so ein schwaches, krankes Kind, sondern voller Stärke, dass es bis dahin gekommen war. Ja, gut, fällt mir nochmal abschließend ein.
Ja, und da zeigt sich, Iris, dass es einfach im Leben auch immer auf die Position ankommt, die man einnimmt und aus der man Dinge betrachtet. Und wenn man einfach mal die Perspektive wechselt, dann wird aus etwas, das vermeintlich gar nicht gut war, auf einmal was ganz Tolles. Und das sollten wir alle vielleicht ein bisschen öfter versuchen.
Simone, ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort. Um ganz ehrlich zu sein, besser hätte man das jetzt nicht treffen können.
Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch und würden uns freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder einschaltet. Worum es geht, wissen wir noch nicht, ne? Das machen wir immer spannend.
Ja, genau. Wir wollen nicht spoilern.
Also, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.